Jerusalem war an Pfingsten überfüllt mit Menschen, die aus den verschiedensten Ländern dieser Welt eigens für diese Festtage nach Jerusalem reisten. Sie befolgten damit die Anweisungen Gottes, die sie bereits während der Wüstenwanderung, also hunderte Jahre zuvor, von Mose erhalten hatten. Dreimal jedes Jahr sollen alle Männer Israels zum Herrn, eurem Gott, an die Städte kommen, die er auswählen wird, was ja dann nachher Jerusalem war, wo der Tempel stand. Zum Fest der ungesäuerten Brote, zum Pfingstfest und zum Laubhüttenfest. Es gab in Israel zwei Zyklen, den Frühlingszyklus, das waren die ersten beiden Feste, die hier erwähnt werden, ungesäuertes Brot, das auch gleichzeitig noch das Passa integriert hat. Und das Pfingstfest, das gehörte zum Frühlingszyklus, und zum Herbstzyklus der Feste gehörte das Laubhüttenfest. Auch Paulus war es wichtig, zu diesen Festen in Jerusalem zu sein, wenn das irgendwie möglich war. Lukas berichtet, Paulus war deshalb so in Eile, weil er, wenn irgend möglich, zum Pfingstfest in Jerusalem sein wollte. Das waren also die großen Feste, an denen eigentlich die Juden in Israel zum Fest erscheinen sollten. Der Frühlingszyklus der jüdischen Feste startete mit dem Passafest, das gleichzeitig der Auftakt zum 7 Tage dauernden Fest der ungesäuerten Brote war. Danach, 7 Wochen später oder 50 Tage später, weil Pfingsten, Pentekost heißt eigentlich 50 Tage später feierte man das Pfingstfest, das diesen Zyklus im Frühling abschloss. Nun werden wir uns mit einem einmalig geschichtlichen Ereignis beschäftigen, das die Menschheitsgeschichte bis heute stark beeinflusst. Der Heilige Geist nimmt Wohnung bei den Menschen, die Jesus lieben und ihm nachfolgen. Und lesen wir zuerst, was an diesem Pfingsttag in Jerusalem Einzigartiges geschah. Pfingsten, was am Pfingsten geschah, ist nicht wiederholbar. Genauso wie der Tod Jesu am Kreuz nicht wiederholbar ist. Es ist ein historisches Ereignis im Rahmen der Heilsgeschichte, der Geschichte Gottes mit seinem Plan, seinem Rettungsplan für uns Menschen. Als das Pfingstfest kam, auch an diesem Tag waren alle, die zu Jesus hielten, wieder am selben Ort versammelt. Plötzlich setzte vom Himmel her ein Rauschen, ein wie von einem gewaltigen Sturm. Das ganze Haus, in dem sie sich befanden, war von diesem Brausen erfüllt. Gleichzeitig sahen sie so etwas wie Flammenzungen, die sich verteilten und sich auf jeden einzelnen von ihnen niederließen. Alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und sie begannen, in fremden Sprachen zu reden. Jeder sprach so, wie der Geist es ihm eingab. Wegen des Pfingstfestes hielten sich damals fromme Juden aus aller Welt in Jerusalem auf. Als nun jenes mächtige Brausen vom Himmel einsetzte, strömten sie in Scharen zusammen. Sie waren zutiefst verwirrt, denn jeder hörte die Apostel und die bei ihnen waren, in seiner eigenen Sprache reden. Oder in seinem eigenen Dialekt. Fassungslos riefen sie: Sind das nicht alles Galiläer, die hier reden? Wie kommt es, dass jeder von uns in seiner Muttersprache reden hört? Wir sind Parther, Meder und Elamiter. Wir kommen aus Mesopotamien, aus Judäa, aus Kappadokien, aus Pontus und aus der Provinz Asien, aus Phrygien und Pamphylien, aus Ägypten und aus der Gegend von Cyrene in Libyen. Sogar aus Rom sind Besucher hier, sowohl solche, die von Geburt Juden sind, als auch Nichtjuden, die den jüdischen Glauben angenommen haben. Auch Kreter und Araber befinden sich unter uns. Und wir alle hören sie in unserer eigenen Sprache von den wunderbaren Dingen reden, die Gott getan hat. Alle waren außer sich vor Staunen. Was hat das zu bedeuten, fragte einer den anderen. Aber keiner hatte eine Erklärung dafür. Es gab allerdings auch einige, die sich darüber lustig machten. Die haben zu viel süßen Wein getrunken, spotteten sie. Vor ungefähr 14 Tagen verabschiedete sich Jesus von seinen Jüngern. Er ging zurück zu seinem Vater und setzte sich auf seinen Thron. Doch bevor er vor den Augen der Jünger in einer Wolke aufgenommen wurde, also die Wolke hat ihn sozusagen verschlungen. Es ist nicht so, dass die Wolke kam, es gibt ja manchmal so Bilder und dann steht Jesus auf der Wolke und dann geht die Wolke hoch, sondern Jesus wurde hochgehoben und die Wolke hat ihn verschlungen. Und so ist er hinübergegangen in die andere Welt, in die für uns noch unsichtbare Welt. Doch bevor das geschah, sagte er seinen Jüngern, dass er sie nicht allein zurücklassen wird. Er versprach ihnen: Ich werde die Kraft aus der Höhe auf euch herabsenden, wie mein Vater es versprochen hat. Bleibt hier in der Stadt, bis ihr damit ausgerüstet werdet. Sie werden für den Auftrag, den Jesus ihnen gab, das Evangelium in der ganzen Welt zu verkündigen, ausgerüstet, und zwar mit göttlicher Kraft, Kraft aus der Höhe. Sonst kann man sich gar nichts vorstellen, wie diese kleine Menge so etwas hätte schaffen sollen. Die Jünger, es waren ungefähr 120 Personen, blieben in Jerusalem und warteten, ohne zu wissen, wie und wann das geschehen wird, was Jesus versprochen hatte. 14 Tage sind eine lange Zeit, wenn man auf etwas warten muss und nicht weiß, wann und wie es in Erscheinung treten wird. Sie hatten ja keine Ahnung, wie das kommen wird. Ich kann mir vorstellen, dass die manchmal da saßen und dachten, wenn es irgendwo rumpelte, ist es jetzt das? 14 Tage sind dann lang. Doch plötzlich in einem Augenblick ändert sich alles. Ein gewaltiges, furchteinflößendes Rauschen, wie ein gewaltiger Sturm brauste durch das Haus, sodass es in ganz Jerusalem die Aufmerksamkeit auf sich zog, dieses Gewitter. Von oben sahen sie etwas, das wie Feuerzungen aussah, die sich im Raum verteilten und sich auf jeden einzelnen Nachfolger von Jesus niederließ. Und so wurden alle sichtbar mit dem Heiligen Geist erfüllt. Und von da an wohnte der Geist Gottes in diesen Menschen. Heute kommt der Heilige Geist in der Regel nicht auf so spektakuläre Weise zu einem Menschen. Aber im Prinzip geschieht heute noch genau dasselbe. Jesus sagte den Jüngern, welche Voraussetzungen dazu nötig sind. Wer mich liebt, wird sich nach meinem Wort richten, dann wird ihn mein Vater lieben und wir werden zu ihm kommen und bei ihm wohnen. Er wird in uns wohnen, Gott wohnt in uns. Das ist einer meiner 200 Lieblingsverse. Er wird in uns wohnen. Der Heilige Geist bewirkt, dass die Jünger über die großen und wunderbaren Taten Gottes sprachen. Das Hauptthema des Heiligen Geistes sind offensichtlich Gottes große Taten. Und seine für uns größte Tat war das Opfer seines Sohnes für uns. Und darüber will der Heilige Geist gerne sprechen. So sagte Jesus seinen Jüngern im Blick auf dieses Ereignis: Wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet werden und das wird euch befähigen, meine Zeugen zu sein. Das wird euch befähigen, das Evangelium zu verkündigen. Das wird euch befähigen, in die ganze Welt hinauszugehen und von mir zu erzählen. In Jerusalem, in ganz Judäa, in Samaria und überall sonst auf der Welt, selbst in den entferntesten Gegenden der Erde. Das werdet ihr mit der Kraft des Heiligen Geistes vollbringen. Der Heilige Geist befähigt die Christen für die Verkündigung des Evangeliums. Ohne Pfingsten gäbe es unsere Gemeinde nicht. Das Evangelium wäre nicht nach Europa gekommen. Denn nicht Menschen sind die treibende Kraft für die Ausbreitung der Gemeinde, sondern der Heilige Geist treibt dieses Werk voran bis heute. Es ist letztlich der Heilige Geist, der Menschen dazu befähigt, an der Ausbreitung des Evangeliums beteiligt zu sein. Und natürlich benutzt uns Gott nicht einfach als einen Kanal und lässt unsere Persönlichkeit außer Acht. Der Heilige Geist ist nicht einfach eine Kraft, die uns braucht, die uns instrumentalisiert. Manchmal spricht man vom Heiligen Geist, wie wenn der Heilige Geist sich unser bemächtigen würde. Das ist Gottes Art ganz unwürdig. Das ist die Gegenseite, die Menschen instrumentalisiert und unter Zwang setzt. Gott macht frei und er arbeitet mit Freiwilligen. Also der Heilige Geist zwingt niemanden. Wir müssen dem Heiligen Geist gestatten, durch uns zu wirken. Denn der Heilige Geist wird uns den Mund nicht öffnen. Aber wenn wir ihn öffnen, dann wird er uns unterstützen. In dem, was wir sagen. Jesus sagte einmal seinen Jüngern, sie sollen sich keine Sorgen machen, was sie sagen sollen, wenn man sie zur Rechenschaft ziehen wird. Warum sollen sie sich nicht sorgen? Nicht ihr seid es, die dann redet, sondern der Geist eures Vaters wird durch euch reden. Sobald ihr den Mund öffnet, wird der Geist Gottes zu euch sprechen, durch euch sprechen. Deshalb ist es manchmal besser, wir öffnen den Mund, statt zu denken, ich weiß eh nicht, was ich jetzt sagen soll. Aber wenn ich ihn nicht öffne, sage ich gar nichts. Wenn ich ihn öffne, gebe ich Gott die Gelegenheit, dass er durch mich spricht. Mit diesem Ereignis am Pfingsten beginnt die Ausbreitung des Evangeliums und der Bau der Gemeinde Gottes in dieser Welt. Dieses Pfingstwunder ist sozusagen die Geburtsstunde der Kirche. Pfingsten ist der Anbruch und der Aufbruch in ein neues Zeitalter. Früher standen nur wenige Menschen unter der Leitung des Heiligen Geistes, meist zeitlich eingeschränkt und an ein Amt gebunden, Könige, Priester und Propheten. Nun ist die Zeit gekommen, wo Gott durch den Heiligen Geist in jedem Menschen wohnt, der an Jesus glaubt und ihm nachfolgt. Der Mensch wird dadurch zum Tempel Gottes. Paulus sagt, wisst ihr nicht, dass ihr der Tempel Gottes seid und dass Gottes Geist in eurer Mitte wohnt? Wisst ihr nicht, dass jetzt das, was früher ihr gedacht habt, im Tempel in Jerusalem, der Ort der Gegenwart Gottes im Allerheiligsten, der ist jetzt in euch drin. Jetzt seid ihr zum Tempel geworden. Deshalb ist der Vorhang gerissen im Allerheiligsten, weil jetzt eine neue Zeit angebrochen ist. Gott in uns. Würde mich jemand fragen, welches die wichtigste Aufgabe des Heiligen Geistes ist, dann müsste ich nicht lange überlegen. Es ist die Verkündigung des Evangeliums. Der Heilige Geist will den Namen von Jesus in der ganzen Welt bekannt machen, damit noch viele Menschen gerettet werden. Und jede Lehre über den Heiligen Geist beginnt mit seiner Hauptaufgabe der Verkündigung des Evangeliums. Ich weiß, der Heilige Geist wirkt noch vieles, vieles andere in unserem Leben. Aber die Verkündigung des Evangeliums, Jesus groß zu machen in dieser Welt, ist sein Hauptanliegen. Der Frühlingszyklus der Fest Israels, der im dritten Buch Mose beschrieben ist, begann mit dem Passafest. Am Passa erinnerte sich Israel an die 10. Plage, von der sich die Israeliten durch das Opfer des Lammes schützen konnten. Sie mussten mit dem Blut des Lammes die Türpfosten, der obere Balken und die Seitenpfosten anstreichen und so konnten sie sich von dem Gericht Gottes, das über Ägypten kam, schützen. Als die Feierlichkeiten im Zusammenhang mit dem Passafest im Gange waren, wurde Jesus als Lamm Gottes hingerichtet. Durch dieses Opfer von Jesus, durch sein Blut, werden wir nun vom Gericht Gottes geschützt. Jesus bezahlte für unsere Schuld und deshalb sagte Johannes der Täufer, als er Jesus sah: Seht, hier ist das Opferlamm Gottes, das die Sünde der ganzen Welt wegnimmt. Und das sagt er im Blick auf das Lamm, auf das Passahlamm. Und es ist wirklich, wirklich faszinierend, dass genau dann, wenn das Passahlamm geschlachtet wird, Jesus gekreuzigt wird. Dieses Timing kann ja nur Gott bringen. Es hätte ja noch 363 andere Tage gegeben, wo Jesus hätte gekreuzigt werden können, aber genau dann. So findet das Passafest in Jesus Christus seine wirkliche Bedeutung, denn über all die vergangenen Jahrhunderte wies das Passafest auf Christus hin, auf dieses Lamm Gottes. Einerseits auf die Befreiung und andererseits auf die Erlösung durch Jesus Christus. Nun, mit dem Pfingsten findet der Festzyklus im Frühling seinen Abschluss und so könnte man sagen, dass das Kommen des Heiligen Geistes das Werk und die Aufgabe von Jesus vorerst zu einem Abschluss brachte. Jesus ist weg, jetzt ist eine neue Zeit und jetzt warten wir, bis Jesus wiederkommt und das quasi die Erfüllung des Heiligen Geistes ist dann wie der Abschluss. Das stimmt. Jetzt konnte eine neue Zeit unter neuen Bedingungen beginnen. Aber es wäre interessant zu sehen, ob es noch eine Symbolik in diesem Pfingstfest zu entdecken gibt. So wie das Lamm für Jesus stand, was war beim Pfingstfest, was steht denn da für den Heiligen Geist? Pfingsten war ein Erntedankfest, das am Schluss der Weizenernte gefeiert wurde, eben 50 Tage nach dem Fest der ungesäuerten Brote. Mose gab dazu folgende Anweisungen. Jede Familie bringt zwei Brote zum Heiligtum, die aus je 2/10 Efa, also 2,5 Kilo neuem Weizenmehl, also von dieser Ernte, mit Sauerteig gebacken sind. Als Erstlingsgabe der Weizenernte gehört sie dem Herrn. Diese beiden Brote waren die ersten Gaben der Weizenernte. Der erste Teil der Weizenernte, den man Gott gegeben hat. Es ist die Erstlingsgabe. Und um diese Erstlingsgabe geht es. So sagt es wenigstens Paulus, denn er schreibt: Wir wissen, dass die ganze Schöpfung bis zu diesem Augenblick seufzt und in Wehen liegt, nicht allein aber sie, sondern auch wir selbst. Und jetzt kommt's. Die wir den Geist als Erstlingsgabe haben. Da macht er eine klare Anspielung auf Pfingsten. Diese Erstlingsgabe der Weizenernte steht symbolisch für die Erstlingsgabe des Heiligen Geistes. Die wir den Geist als Erstlingsgabe haben, seufzen in uns selbst und sehnen uns nach der Kindschaft der Erlösung unseres Leibes. Der Heilige Geist ist die Erstlingsgabe an die, die Jesus nachfolgen. Wir bekommen sozusagen einen ersten Teil der Ernte. Der Rest kommt später. Es ist eine Anzahlung, wie Paulus den Ephesern schreibt. Der Heilige Geist ist gewissermaßen eine Anzahlung, die Gott uns macht. Der erste Teil unseres himmlischen Erbes. Gott verbürgt sich damit für die vollständige Erlösung derer, die sein Eigentum sind. Und auch das soll zum Ruhm seiner Macht und Herrlichkeit beitragen. Die bevorstehende vollständige Erlösung, das ist dann der Rest der Ernte, den wir bekommen werden. Das, die zwei Brote, die Symbolik dieser Brote, ist die Anzahlung, die Erstlingsgabe, die Gott uns gegeben hat. Wie ein Vorgeschmack auf die Herrlichkeit. Natürlich ist es von größter Bedeutung, ob wir diese Erstlingsgabe bekommen haben. Weil diese Erstlingsgabe zeigt, ob ich ein Kind Gottes bin oder nicht. Und falls du diese Gabe noch nicht bekommen hast, könntest du sie heute bekommen. Heute könnte dein persönliches Pfingsten sein. Nicht so spektakulär wie damals, aber doch entscheidend für dein Leben. Wie das geht, beschreibt Paulus den Ephesern. Ihr habt die Botschaft der Wahrheit gehört, das ist mal die Voraussetzung, das Evangelium, das euch Rettung bringt. Und weil ihr diese Botschaft im Glauben angenommen habt, weil ihr ihr vertraut habt, hat Gott euch, wie er es versprochen hat, durch Christus den Heiligen Geist gegeben. Damit hat er euch sein Siegel aufgedrückt, die Bestätigung dafür, dass auch ihr jetzt sein Eigentum seid. Jeder Mensch, der an Jesus glaubt, bekommt diese Erstlingsgabe, die Anzahlung, den Heiligen Geist. Oder Petrus sagt es an Pfingsten, als die Leute ihn fragten nach seiner Predigt, was sie tun müssten: Kehrt um und jeder von euch lasse sich auf den Namen von Jesus Christus taufen, dann werden euch eure Sünden vergeben und ihr werdet seine Gabe, den Heiligen Geist, bekommen. Also zuerst sollen wir unsere Schuld einsehen und bekennen. Wir bekennen, dass wir Gott nicht wirklich beachtet und ernst genommen haben und ab jetzt unser Leben in Abhängigkeit von ihm und mit ihm gestalten wollen. Das müssen wir tun. Das ist unsere Seite. Und die Erstlingsgabe, die kommt von Gott. Die Erfüllung mit dem Heiligen Geist wurde von einem außergewöhnlichen Zeichen begleitet. Alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und sie begannen in fremden Sprachen zu reden. Jeder sprach so, wie der Geist es ihm eingab. Die Lutherbibel übersetzt mit: sie sprachen in anderen Zungen, was durchaus korrekt ist vom Grundtext her. Was man darunter auch immer verstehen mag, was diese Zungenrede oder die Sprachenrede sein könnte, eines ist sicher: sie sprachen nicht in ihrer eigenen Sprache. Da kam etwas ganz anderes aus ihrem Mund heraus. Für uns ein bisschen unheimlich vielleicht, vor allem für nüchterne Menschen, die ein bisschen schematisch denken. Heikel. Das ist natürlich etwas Außerordentliches und viel erinnert das an die Sprachenverwirrung beim Turmbau zu Babel. Aber an Pfingsten geschah praktisch das Gegenteil. Wie in Babel. In Babel wurden die Menschen auseinandergetrieben, weil sie sich gegen Gott auflehnten. Es war ein Gerichtshandeln Gottes. An Pfingsten werden die Menschen durch den Heiligen Geist zusammengeführt. Es ist ein Gnadenzeichen Gottes. Es ist wie wenn das quasi durch den Heiligen Geist, das was was zu Babel in Scherben gegangen ist, Gott am Pfingsten wieder zusammenkommen lässt. Jedenfalls haben wir es mit einem Sprachwunder zu tun. Nun hat man sich darüber den Kopf zerbrochen, wie dieses Sprachwunder zu verstehen sei. Die einen meinen, dass die Jünger einfach in bekannten Sprachen gesprochen hätten. Deshalb übersetzen viele gern, dass sie in fremden Sprachen gesprochen hätten. Und sie übersetzen weniger gern in Zungen, weil dann weiß man nicht so recht, was das ist. Aber so mit anderen Sprachen. Sie verstehen das so, wie wenn ich jetzt plötzlich Englisch, Thai oder Chinesisch sprechen würde, ohne dass ich diese Sprache je gelernt hätte. Wenn das so wäre, dann müssen wir sagen, dass diese Gabe der Zungenrede heute eine außerordentlich wichtige Gabe wäre und wir wirklich nach dieser streben sollten. Das würde den Missionaren unglaublich viel Zeit ersparen im Sprachenlernen. Denken wir nur, wie wichtig die Gabe wäre im ganzen Bereich der Bibelübersetzung. Ich könnte in ein Land gehen und wenn ich die Gabe habe, könnte ich einfach die Bibel lesen und die können das schnell notieren in ihrer Sprache und dann hätten wir die perfekte Bibelübersetzung. Das wäre eine wunderbare Sache. Oder wenn ich diese Gabe hätte, dann müsste mich, wenn ich in der chinesischen Gemeinde in Zürich predige, niemand mehr übersetzen. Ich könnte einfach reden. Ich muss sie ja dann nicht verstehen, wenn sie reagieren, aber sie würden mich verstehen. Das wäre wirklich cool. Ich müsste kein Manuskript mehr vorher schicken, würde alles optimal laufen. Eine andere Ansicht ist, dass es sich um eine eigene Art der Sprache handelt, die von keinem Volk auf dieser Welt gesprochen wird. Selber bin ich persönlich der Ansicht, dass das so ist. Es muss meines Erachtens dasselbe Phänomen sein, über das Paulus im Korintherbrief spricht, wo er von der Zungenrede spricht. Und wenn man das so sehen kann, dann hätten wir ein zweifaches Wunder an Pfingsten. Es wäre dann nicht nur ein Sprachwunder, sondern es wäre gleichzeitig ein Hörwunder. Lukas berichtet über die Menschen, die bei den Jüngern zusammengelaufen waren. Sie waren zutiefst verwirrt, denn jeder hörte die Apostel, Plural. Und die, die bei ihnen waren, in seiner eigenen Sprache. Und hier steht für Sprache nicht das Wort Zunge im griechischen Text. Diese Zungenrede wurde von jedem Zuhörer verstanden, und zwar in seiner eigenen Sprache, in seinem eigenen Dialekt. Es steht hier Dialektos. Und bei der Sprache heißt es Glosse. Jeder verstand es in seiner eigenen Sprache, in seinem eigenen Dialekt. Also die Zürcher in Zürichdeutsch, die Berner in Berndeutsch, die Franzosen in Französisch, die Italiener in Italienisch, die Thai in Thai. Jeder verstand es in seinem eigenen Dialekt. Ich finde das bemerkenswert, dass betont wird, dass jeder diese Zungenrede in seinem eigenen Dialekt verstand. Die Leute waren komplett verwirrt darüber. Fassungslos riefen sie: Sind das nicht alles Galiläer, die hier reden? Die haben ja ganz anderer Dialekt als wir, andere Sprache. Wieso können wir sie verstehen? Wie kommt es dann, dass jeder von uns sie in seiner Muttersprache hört? Und hier steht auch nicht Zunge, sondern hier steht nochmals ein anderes Wort. Es steht auch nicht Dialektos, sondern es steht ein Wort, das man in Muttersprache übersetzen muss. Sehen wir, der es geschrieben hat, hat sich was gedacht. Und so stelle ich mir das vor, während ich hier spreche, würde mich jeder, wenn ich diese Gabe hätte, wenn es das noch gäbe, in seiner Muttersprache verstehen, wenn Pfingsten wäre. So bräuchten wir gar keinen Übersetzer mehr. So könnte Corinne aufhören, so könnte Nan aufhören, so würdet ihr das in Berndeutsch verstehen, die anderen in Zürichdeutsch, wie auch immer. Was für ein Wunder ist denn das? Da müsste ich nicht einmal mehr überlegen, in welchem Land ich predige. Da könnte ich nur noch predigen und alle würden mich verstehen. Das war an Pfingsten, nur an Pfingsten so. An diesem besonderen geschichtlichen Ereignis hat, und so sehe ich das, der Heilige Geist die Übersetzung übernommen. Paulus schrieb ja den Korinthern: Die einen befähigt der Geist, in unbekannten Sprachen zu reden, anderen gibt er die Fähigkeit, das Gesagte zu deuten. Am Pfingsten hatte jeder Zuhörer die Gabe der Übersetzung. Deshalb konnte man in diesem Moment und nur in diesem geschichtlichen Moment jeden Jünger in seinem eigenen Dialekt verstehen. Ich hätte mit Peter sprechen können, ich hätte mit irgendeinem anderen Jünger sprechen können oder mit einem Nachfolger von Jesus. Ich hätte es in meinem Dialekt verstanden. Wir könnten, wenn das so war, von einem zweifachen Wunder sprechen, einem Sprachwunder und einem Hörwunder. Leider hat dieses Pfingstereignis gerade die Zungenrede oder Sprachenrede oder wie man das auch benennen will, das eigentlich Menschen verbinden sollte, in der Christenheit zu großen, bösen Spaltungen geführt. Die einen behaupten, jeder Christ könne in Zungen sprechen und man könne das sogar einüben, wenn man wolle. Und wenn man richtig wiedergeboren ist, dann kann man in Zungen sprechen. Andere lehnen das komplett ab und sie behaupten, dass es heute gar keine Zungenrede mehr gäbe, dass die Gabe nicht mehr existent ist. Und wenn jemand in Zungenrede heute, dann würde das von unten sein, sicher nicht von oben. So, das waren diese harten Positionen, in denen man gegenseitig sich bekämpft hat. Nun, obwohl ich selber nicht in Zungen rede, und noch nie eine Zungenrede hörte, von der ich mir mit der Überzeugung hätte sagen können, dass sie göttlichen Ursprungs ist, scheue ich mich trotzdem, einfach zu behaupten, das würde es heute nicht mehr geben. Wenn ich etwas nicht kann und etwas noch nicht erlebt habe, heißt es noch lange nicht, dass es das nicht mehr geben soll. Ich bin nicht der Maßstab aller Dinge. Wir haben auch in unserer Gemeinde Geschwister, die Zungen reden können und das auch praktizieren. Ich habe sie einfach noch nicht gehört, deshalb kann ich nichts dazu sagen. Aber ich weiß, dass sie es können und praktizieren. Im Brief an die Korinther macht Paulus deutlich, dass die Zungenrede eine der Gaben ist, die der Heilige Geist austeilt, die aber nicht jeder bekommen hat. Und Paulus hat nie gesagt, die wird einmal aufhören. Er sagt, nicht jeder hat die bekommen, aber die Zungenrede existiert, auch wenn sie uns unheimlich sein mag. Wenn wir uns an die Anweisungen des Paulus orientieren, die doch ein bisschen längere Ausführungen waren, die er diesbezüglich gemacht hat, dann werden wir das Richtige tun. Ja, so meine ich, wäre auch die Spaltung unter Christen nicht nötig gewesen. Die Menschen in Jerusalem, die das miterlebten, wunderten sich sehr. Alle waren außer sich vor Staunen. Was hat das zu bedeuten, fragte einer den anderen. Aber keiner hatte eine Erklärung dafür. Und nachher könnt ihr heute noch weiterlesen oder nächste Woche, erklärt ihnen Petrus, das war dann die große Predigt von Petrus an Pfingsten, wo er das diesen Leuten erklärte, was da vor sich ging. Es gab aber auch Leute, die sich selbst durch das, was sie miterlebten, nicht beeindrucken ließen. Sie machten sich darüber lustig und meinten, dass die Leute sind doch betrunken. Es gibt Menschen, die sich dem göttlichen Wirken verschließen, selbst wenn sie mit eigenen Augen sehen und mit eigenen Ohren hören. Sie ziehen alles ins Lächerliche. Sie haben von nichts Respekt und es ist ihnen nichts heilig. Sogar in einem solch beeindruckenden Moment hätten sie doch die Klappe halten können und mal überlegen, was hier geschieht. Und dann mal hören, was Petrus sagt, statt alles immer sofort ins Lächerliche zu ziehen. Am Pfingsten wurde die Gemeinde Jesu im wahrsten Sinne des Wortes in Kraft gesetzt. Kraft aus der Höhe. Der Heilige Geist kam zu den Jüngern von Jesus, um bei ihnen zu wohnen und das bis zur Wiederkunft von Jesus. So leben wir bis zur Wiederkunft von Jesus in dieser Kraft Gottes. Paulus beendet deshalb seinen zweiten Brief an die Christen in Korinth mit dem Segenswort: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Kraft des Heiligen Geistes, der euch Gemeinschaft untereinander schenkt, sei mit euch allen. Und was damals am Pfingsten geschah, macht das, was Paulus hier den Christen sagt, überhaupt erst möglich. Ich bete mit uns. Ja, Vater, weil wir den Heiligen Geist nicht sehen und nicht greifen können, ist das für uns oft ein bisschen verschwommen, manchmal vielleicht sogar ein bisschen unheimlich. Aber wir sind froh, dass wir dein Wort haben und uns darin orientieren können. Und wir wissen, wenn du durch deinen Geist nicht in uns leben würdest, dann wären wir nicht deine Kinder, dann könnten wir dich nicht lieben, dann würde uns die Hoffnung auf die Herrlichkeit fehlen, wir wären einfach leer. Aber du wohnst in uns und lass uns das nie vergessen. Und dass du in deiner Kraft durch uns und mit uns wirken willst. Und so hilf uns, dass wir nicht immer nur auf unsere Fähigkeiten schauen, sondern auf deine Möglichkeiten, die ja bereits in uns sind, gerade wenn wir unseren Mund öffnen, dass du uns die richtigen Worte gibst, wenn wir auch von dir erzählen möchten. Wir danken dir für das große Geschenk dieser Erstlingsgabe, das du uns gemacht hast. Eine Anzahlung, ein Vorgeschmack, auf die Herrlichkeit, die so großartig sein wird, dass wir dann wirklich staunen werden. Nur noch staunen und dich anbeten und dir von ganzem Herzen danken, dass du uns durch die Kraft des Heiligen Geistes an dieses Ziel gebracht hast. Amen.